Lassen.
Ja, ich bin jetzt hier in Augsburg und sitze mit Oliver Rath und wir reden ein bisschen über KVM und vielleicht erzählst du erstmal, was KVM überhaupt ist.
Okay, also KVM ist eine neue Virtualisierungstechnologie, die ist ähnlich wie Xen, kommt als Fork von dem Programm QEMU. KVM ist nicht zu verwechseln mit den KVM-Switchen, die man vielleicht kennt, womit man mehrere Monitoren an ein Gerät anschließen kann, sondern es ist eine reine Softwarelösung, die aus einem Kernel-Teil besteht und einem User-Space-Teil, mit der man Betriebssysteme vollständig virtualisieren kann.
Was ist jetzt, du sagst Virtualisierung, was ist der Unterschied zu, sagen wir vielleicht Xen oder so, was jemand kennt, oder zu VMware?
Zum einen einer der wichtigsten Punkte, auch wenn es nicht so herausragend auffällig ist, ist die Lizenz. Also das KVM besteht grundsätzlich komplett unter der GPL Version 2. Das heißt, es kann jeder vollständig verwenden. Der zweite Punkt ist im Vergleich zu Xen. Xen ist sein eigener Hypervisor. Xen ist ein Programm, was auch ohne ein eigenes Betriebssystem läuft, weil es ein eigenes Betriebssystem ist. Und unter Xen werden dann die Betriebssysteme, die Gastsysteme virtualisiert. Bei KVM wird zwingend ein Linux-System vorausgesetzt als Supervisor, unter dem dann die Gastsysteme virtualisiert werden. Das ist eigentlich so der bekannteste Unterschied. Und zu VMware ist es noch der Punkt, VMware ist eigentlich fast mehr eine GUI für Virtualisierung. Die Virtualisierung von VMware ist relativ schlecht und auch sehr langsam. Nicht ohne Grund verbietet VMware seinen Lizenznehmern Benchmarks zu veröffentlichen, in dem VMware mit Namen genannt wird. Das ist so ein kleines Goodie. Und die im Vergleich zu VMware benötigt KVM zwangsweise, also ohne das macht es keinen Sinn, die VT-Erweiterung von Intel respektive die Pacifica-Erweiterung von AMD oder seit neuestem auch die VT-Erweiterung von Via Nano. Da geht es nämlich auch.
Okay, das heißt also, wir haben jetzt mehrere Arten von Virtualisierung, oder? Du hast gerade die Virtualisierung auf Hardware genannt und KVM macht eben nur den Software-Teil.
Oh nein, das ist jetzt falsch angekommen. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Virtualisierung. Es gibt die Vollvirtualisierung, das heißt, also ein bekannte Abkürzung ist BOSS, das heißt, ich habe ein Programm, das eine vollständige Maschine inklusive Prozessor virtualisiert. Das hat zur Folge, dass ich zum Beispiel mit diesem Programm auf einer Intel-Maschine MIPS-Code ausführen kann, komplett. Das ist Vollvirtualisierung. Paravirtualisierung gibt es als nächstes, heißt, ich kann Programme auf einer bestimmten Architektur ausführen. Diese Programme oder Betriebssysteme in dem Fall auch müssen sich dessen bewusst sein, dass sie virtualisiert werden, weil sie ja miteinander kooperieren müssen. Das ist so die Paravirtualisierung oder auch Fast-Virtualisierung, sage ich immer. Und die dritte Variante, die jetzt KVM und zum Teil jetzt auch Xen macht, ist die sogenannte Gerätevirtualisierung. Das heißt, die virtualisierten Betriebssysteme laufen eigentlich unverändert im Prozessor, so lange, bis die Komponenten versuchen, auf irgendeine Peripherie zuzugreifen, also ein Netzwerk, Bildschirm oder sonst was. Sobald das passiert, greift dann der Gerätevirtualisierer ein und sagt, halt, hier komme jetzt ich und ich gebe dir das, was du glaubst, bekommen zu müssen.
Und was macht dann der Hardware-Teil dann von Intel, AMD, VIA?
Der Hardware-Teil erweitert den normalen Intel-Chipsatz, respektive AMD-Chipsatz, um Komponenten, dass quasi diese Hierarchiestruktur, man hat ja diese vier Ringe, im Ring 0 läuft das Betriebssystem, im Ring 4 laufen die Programme um weitere vier Ringe, in der die Virtualisierungssoftware läuft, so dass die virtualisierten Betriebssysteme denken, sie laufen nach wie vor allein auf dem Prozessor. Und das ist hauptsächlich auch deswegen passiert, weil es halt Betriebssysteme gibt, die das eigentlich nicht wollen, dass man sie virtualisiert und sich deswegen immer im obersten Ring festsetzen, wo eigentlich nichts drüber geht. Aber durch diese Hardware-Erweiterung gibt es dann doch wieder Ringe drüber, die man aber dann als virtualisiertes System nicht mehr sieht.
Okay, das heißt also, ich brauche auf jeden Fall einen Prozessor, der das unterstützt, sonst läuft auch KVM nicht.
Richtig, für KVM ist es relativ sinnlos, einen Prozessor zu nehmen ohne Virtualisierungshardware, weil ansonsten ist es letztendlich ein ganz normales QEMU und ein QEMU, muss man rechnen, hat nur 20% der Leistung von einem unvirtualisierten System.
Wie ist bei KVM? Da erreiche ich bis zu 100%, oder wie?
Genau. Solange das Programm in seinem Prozessor liegt und nicht kommunizieren muss, habe ich 100%, die vollen. Also da geht nichts ab von. Ich habe also, das Ding läuft einfach unmodifiziert auf dem Prozessor. Und erst wenn ich dann mit irgendwelchen Geräten rede, erst dann kommt die Virtualisierung ins Spiel und hat ein gewisses Delay. Also sind gefühlte 98%, die ich habe.
Aber wenn der Prozessor ganz durchgereicht wird, muss ich mir den trotzdem mit dem Gast, mit den anderen Gästen und mit dem Betriebssystem, was es ausführt, teilen, oder?
Das ist richtig, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Windows-Systeme habe, dann gebe ich ja als KVM-Host, gebe ich jedem Windows zum Beispiel einen Kern, einen virtuellen. Und die müssen sich natürlich die gesamte Prozessorleistung teilen. Das ist dann auch eine Art Multitasking, wo dann halt mehrere Betriebssysteme um den Prozessor konkurrieren. Das ist richtig, ja.
Was ist denn jetzt das Tolle an KVM? Also warum eigentlich noch eine Virtualisierung? Wir haben ja schon Xen gehabt, wir haben VMware. Warum ist da jetzt noch KVM entstanden? Weil so alt ist das Ganze ja auch noch nicht.
Das ist richtig. KVM wurde 2006 entwickelt, wurde relativ schnell, also 2007, in den Mainstream-Kernel aufgenommen. Das hat vorher keine einzige Virtualisierungslösung geschafft, so gut. Der größte Vorteil ist erstmal, dass die KVM-Lösung die erste wirklich freie Lösung ist. Das heißt, man hat keinerlei Einschränkungen in der Funktionalität. Man kann alles nutzen, es funktioniert alles, also zum Beispiel VirtualBox in der freien Version erlaubt keinen USB-Zugriff, Xen in der freien Version hat andere Einschränkungen, VMware ist ja sowieso ein kostenbehaftetes Programm, das heißt also erstmal die Lizenz ist der wichtigste Punkt. Und zum Zweiten reicht es ja auch dadurch, dass das KVM ja bestimmte GPL-lizenzierte Programme miteinander geschickt kombiniert, das ist der eigentliche Trick an der Sache, habe ich mit der nötigen Hardware-Erweiterung eine 100%ig maximale Geschwindigkeit eigentlich. Also ich brauche nichts anderes mehr. Ich habe eine freie Lösung, die hat die maximale Geschwindigkeit, weil mehr als 100% geht nicht. Und damit überfahre ich eigentlich alle anderen Lösungen.
Aber warum ist jetzt dieses Neue entstanden? Also ich meine, Xen gab es ja schon, warum hat man nicht einfach Xen genommen und das weiterentwickelt oder so zu einer richtig komplett freien Lösung? Warum kam da jetzt plötzlich doch noch was und warum war das so schnell plötzlich im Kernel?
Ja, das war auch der Grund damals, warum ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich habe mir gedacht, so hulladihup, das Ding gibt es gerade mal 6 Monate und jetzt ist es schon im Kernel drin, das kann ja so schlecht nicht sein. Das war der eine Punkt. Ich denke mal, das ist wohl eher eine Community politische Frage. Das Team um die Xen-Leute hat ja am Anfang die Idee gehabt, auch so eine Art freien Supervisor zu schreiben, der dann auch Linux zum Teil verwendet hat oder als Client verwendet hat. Sie haben sich aber sehr viel Mühe gehabt, das Programm als Standalone-Lösung erstmal lauffähig zu haben. Also Xen ist erstmal eine Standalone-Lösung und hat eigentlich dann immer versucht, zweigleisig zu fahren. Es gibt so quasi diese billige Community-Lösung und die gute, teure Enterprise-Lösung. Die KVM haben dann irgendwann gesagt, mein Gott, den Stress müssen wir uns doch gar nicht machen. Wir haben doch alles da, da bauen wir uns was Eigenes und das machen wir auch komplett GPL von Anfang an. Gar keine Kompromisse, sondern von vornherein, es gibt keine Enterprise-Version, gar nichts. Wir haben einfach die vollständige, freie Version und die ist natürlich dann auch entsprechend durchgestartet. Ich denke, es ist eine politische Entscheidung gewesen.
Aber jetzt, wenn man jetzt KVM hört, hört man eher Red Hat. Wie ist da die Verbindung?
Die Firma, die damals KVM entwickelt hat unter GPL, die Firma Qumranet, ist 2008, ich glaube im November, von Red Hat gekauft worden für relativ viel Geld. Ich glaube 180 Millionen oder sowas. Und dabei ist der Laden, glaube ich, nur 8 Mann dick. Haben aber gesagt, das ist die Lösung der Zukunft. Wir werden das KVM übernehmen und schmeißen Xen raus. Das heißt, letztendlich ist KVM jetzt eine Red Hat-Lösung, muss man sagen. Dadurch, dass sie es ja gekauft haben, dadurch, dass es aber GPL ist, ist es eine Lösung für die gesamte Community. Das heißt, Red Hat ist ja bekannt dafür, dass sie alle ihre Ideen und Arbeiten ja wieder an die Community zurückgibt, und zwar relativ schnell. Das Fedora zum Beispiel ist ja nichts anderes wie das kostenlose Red Hat Enterprise. Kann man ja einfach verwenden. Und ich denke, sie sind einfach der sozusagen darüber wacht, dass das, was da gebaut wird, erstmal auch weitergeführt werden kann, weil von irgendwas müssen ja auch so freie Entwickler leben. Und ich denke mal, dass sie dann natürlich auch den Vorteil haben, dass sie auch ein bisschen beeinflussen, in welche Richtung das geht und dass sie das natürlich dann auch entsprechend schön verpackt ihren Businesskunden anbieten können.
Ein weiterer Nachteil ist ja zurzeit, dass es keine GUI gibt. Da wird Red Hat dann vielleicht auch noch irgendwas machen?
Ja, Red Hat hat was angekündigt für Juni 2009 oder Juli, also fürs dritte Quartal. Es soll ein eigener Supervisor kommen, das wird ein abgespeckter Linux-Kernel sein, der mit KVM zusammengebündelt und ich vermute mal eine Busybox oder irgend sowas in der Art ein eigenes Supervisor-System darstellt, wie Xen. Ich denke mal, das machen die aus Kompatibilitätsgründen um die Migration von Xen, weil das Xen wird ja auf lange Sicht wohl dann eher verschwinden durch das KVM. Dass sie dann quasi mit dieser Lösung dann auch die ganzen vorhandenen Sourcen, die sie bisher bei Xen verwendet haben, in eine GUI stecken. Zum Zweiten gibt es doch einige GUIs für KVM, die allerdings nicht besonders gut gepflegt sind, muss ich leider Gottes sagen. Das ist dann das KQI, also es gibt das, die QEMU GUI mit QT, also QT, QEMU, muss ich nochmal nachschauen. Es gibt also 3-4 Lösungen, die quasi eine grafische Administration von QEMU-Gästen ermöglicht und die funktioniert auch mit KVM. Sind aber alles Projekte, die so ein bisschen vor sich hinschlafen.
Vielleicht nochmal, weil du oft QEMU sagst, ja. Was ist jetzt der Unterschied zwischen QEMU und KVM?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Das KVM ist ein Fork von QEMU, das heißt, das baut auf QEMU auf im User Space plus die Kernel-Erweiterung. Das heißt, ich habe 2 Kernel-Module fürs KVM plus den Fork von QEMU. Das bildet zusammen das KVM-System. Die QEMU-Leute haben ja gesagt, gut, wir sind GPL, das QEMU ist, KVM ist GPL. Wir forken das zurück mit der Version 0.10. Ist also das QEMU in der Lage, KVM-artig zu arbeiten. Das heißt, sie streiten sich zurzeit eigentlich mehr um die Namensgebung. Das heißt, das ist mit der Version 0.10 ist QEMU und KVM mehr oder weniger identisch.
Ja. Also ist es egal, was ich benutze?
Im Prinzip seit der Version 0.10 QEMU, ja.
Okay. Auf der Kernel-Mailing-List ist ja auch gerade die Diskussion, ob man nicht Xen vielleicht ganz rausschmeißt aus dem Kernel und jetzt sagt nur KVM.
Ja, ich denke, das ist wieder eine politische Entscheidung, weil die Xen-Leute es nicht verstanden haben, dem Community-Gedanken entsprechend glaubwürdig zu vertreten. Das ist meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht. Des Weiteren sagen natürlich die Kernel-Entwickler zu Recht, auch bei Virtualisierungslösungen muss man irgendwo anfangen, mal zu haushalten. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt die 25. Virtualisierungslösung wieder in den Kernel einzustellen und irgendwann verwelkt sie und verrottet sie und wir haben unglaublich viel Ballast. Das heißt, ich denke, zurzeit ist da eine Art Aufräumen Aktion im Gange, wo man sagt, wir machen eine virtuelle Schicht. Es gibt ja momentan so eine abstrakte Zwischenschicht für Virtualisierungslösungen und auf der wollen wir genau A, B, C Lösungen haben und Xen wäre halt dann die D und muss halt leider Gottes dran glauben. Ich denke einfach, weil sie sagen, das KVM hat das Xen in so einem schnellen Tempo überholt, dass es einfach nicht mehr sinnvoll ist, das zu stützen. Und wichtig, politische Entscheidung, wir wollen natürlich, dass die Software frei bleibt und Xen hat sich mit diesem Punkt natürlich nicht gerade mit rumbekleckert.
Vor allem, was jetzt auch von Citrix gekauft worden ist, das war bestimmt auch nicht gerade so ein positiver Aspekt.
Ich denke, das war der Auslöser sogar. Das war der Auslöser. Es gab viele, die haben das so ein bisschen beäugt und nachdem sie dann gesehen haben, dass das von Citrix gekauft worden ist, haben sie gesehen, aha, damit ist der Community-Gedanke bei Xen völlig im Eimer und damit brauchen wir es eigentlich als Mainstream-Kernel auch nicht mehr zu fördern.
Trotzdem, es gibt noch ein paar Punkte, die an KVM vielleicht nicht ganz so toll sind. Was fehlt dir da jetzt persönlich noch?
Oh, also ein Punkt, der mir wirklich fehlt, wo ich momentan auch sehr viel Engagement reinstecke, ist die Gerätedurchreichung. Das heißt, ich kann ja in KVM bestimmte Hardwaregeräte nicht nur virtualisieren, sondern auch einfach schlicht durchreichen an die Gastgeräte, zum Beispiel USB-Geräte kann ich durchreichen, Bluetooth-Geräte kann ich durchreichen. Was ich aber nicht durchreichen kann, ohne weiteres, sind PCI-Bus-Geräte oder auch PCI-Express-Steckkarten. Wenn ich jetzt also eine Funktionalität habe, zum Beispiel eine PCI-Steckkarte, die ich in einem Windows-System treibertechnisch voll unterstützen könnte, möchte ich in der Lage sein, diese Karte einfach 1:1 durchzureichen, dann soll sich das Gastsystem Windows um dieses Thema kümmern. Das geht halt zurzeit noch nicht oder nur sehr, sehr, sehr rudimentär. Also da ist noch viel Arbeit bei den Entwicklern. Das ist der Hauptpunkt. Ansonsten denke ich, dass eine nette GUI die Verbreitung massiv erhöhen würde. Ich meine, ich selber bin jetzt Kommandozeilen erfahren, mir macht das nichts aus. Man gewöhnt sich an vieles, aber ich denke, so eine schöne GUI wäre auch noch so ein Punkt. Ich denke aber, dass der einfach kommen wird.
Und vielleicht auch irgendwann eine Clusterverwaltung, weil es ja noch nicht geht, dass man eine KVM von einem auf einen anderen Rechner einfach so übernehmen lassen kann im laufenden Betrieb?
Das stimmt nicht so ganz. Die Lösung, sogenannte Hot-Migration, was du meinst, die geht mit KVM 85 im Kernel 2630. Also die ist zurzeit im Git-Tree der KVM-Entwickler drin. Die funktioniert auch schon so einigermaßen. So ein paar Haken und Ösen gibt es immer. Aber die wird im 2630er drin sein und dann funktioniert sie eigentlich genauso, wie man das von Xen her kennt. Da haben sie nämlich ihren Code her.
Also war Xen doch noch für irgendwas gut.
Sozusagen, ja, genau.
Ja, genau, was machst du überhaupt dann mit KVM?
Also, ich meine, auch ich bin ein großer Fan von Linux und Community und so weiter, doch von irgendwas muss ja auch ich leben. Und wir verwenden jetzt in unserer Firma, also ich bin selbstständig, wir verwenden in unserer Firma das KVM für vor allem kleine Mittelständler, um praktisch bestehende IT-Landschaften zu virtualisieren, dass die sagen können, wir können unsere alte Sachen weiterverwenden, können aber auf zum Beispiel neuerer, sparsamerer und trotzdem schnellerer Hardware arbeiten. Mit solche Sachen machen wir zurzeit mit KVM. Unsere erste Installation, die war im April 2007 mit KVM. Damals haben wir eine Migration von Xen nach KVM gemacht, bei einem Kunden, der sich das getraut hat. Und das hat damals so gut eingeschlagen, dass wir da momentan halt sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und das auch eigentlich sehr gut läuft. Also hauptsächlich im administrativen Bereich.
Das heißt, programmiert ihr auch irgendwas dazu oder wie ist...
Ja, also wir haben zum KVM im Prinzip eine Art Weblösung geschrieben. Das heißt, wir können, also haben ein Webinterface, wo man dann solche Sachen verwalten kann. Also das ganz grob. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief ins Kommerzielle reingehen. Also wer das interessiert, letztendlich hat man ein Interface, wo man dann auch für große Installationen, also sprich so 1, 2, 300 Rechner zum Beispiel, kann man sagen, welches Gerät wird mit welchem Image virtuell verbunden und wenn ein Gerät ausfällt, wie kann ich das schnell ummappen? Das geht also innerhalb von 2, 3 Minuten. So, ich muss einen Rechner ins Image rein, umsetzen, fertig und schon läuft die Geschichte weiter.
Wenn ich KVM jetzt selber einsetzen will, wo finde ich weitere Infos?
Es ist ein kleines Problem, dass KVM das Wort eigentlich besetzt ist mit den KVM-Switchen. Deswegen mit KVM kommt man im Google jetzt nicht weiter. Immer KVM mit Linux kombinieren und vielleicht noch How-To. Dann kommt man ganz schnell auf die sogenannten Qumranet-Seiten, das Wiki von KVM. Das ist ja, wie gesagt, findet man sehr schnell. Also einfach KVM, Linux, How-To, dann sind sie auf den richtigen Seiten. Und da kann man dann, ich glaube, momentan sind 25 How-Tos zu den diversesten Themen. Also von beginnend, wie setze ich ein System auf mit Windows XP als Beispiel, über wie verwende ich Virt-IO-Devices bis zu ein erster Vorschlag zur Clusterverwaltung. Also da ist ziemlich viel. Vom Programm selber braucht man sich eigentlich keine Sorgen mehr zu machen. Das KVM ist inzwischen Standard in allen großen Distributionen. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine, die es nicht drin hat. Wie gesagt, anfangen sollte man nicht unter dem 2627er Kernel. Ich empfehle den 29er, der jetzt seit einer Woche draußen ist. Aber da kann man auch, wenn man, sagen wir mal, wirklich sich intensiv damit beschäftigt, einfach auf der How-To-Seite auch den entsprechenden Git-Tree ziehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man hat zwei Pakete. Das eine Paket ist ein aktueller Linux-Kernel mit den aktuellen Entwicklungen von dem KVM-Team. Und der zweite Bereich ist das User-Space, wo dann auch die aktuellen Entwicklungen vom KVM-Team und vom QEMU-Team zusammengeführt sind. Und wenn ich mir beide Gits runterlade und kompiliere, dann habe ich die aktuellstmögliche Installation. Aber wenn man sagt, ich möchte es einfach nur ein bisschen spielen und brauche eine einigermaßen stabile Geschichte, dann würde ich einfach das KVM-User-Space-Paket installieren und schauen, dass meine Distribution die KVM-Module halt bereithält. Das sollten Sie eigentlich normalerweise tun.
Okay, also zur Not muss ich nicht mal kompilieren, falls sich da einer nicht ganz so traut.
Nö, einfach die Pakete installieren, nach KVM suchen oder nach QEMU, je nachdem. Wie gesagt, ab 0.10 kann ich auch QEMU nehmen und schauen, dass die Kernel-Module gebaut sind. Kleiner Tipp, in der aktuellen, wie war das, in der aktuellen Gentoo Live CD zum Beispiel ist es nicht dabei, aber in der aktuellen Knoppix ist es dabei. Also es ist ein bisschen Glückssache, einfach ein Modeprobe KVM machen und dann sehen, ob es da ist und ansonsten halt eine andere Distribution nehmen oder halt den Kernel selber bauen. Ist auch nicht so schwer, wie man immer gemeinhin annimmt.
Und ich muss gucken, ob mein Prozessor dann die Technologie unterstützt, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Haben wir fast ganz vergessen am Ende. Wenn ich wissen will, ob mein Prozessor VT-fähig ist, sich einfach die CPU-Info anschauen. Und bei Intel-Geräten brauche ich das VMX-Flag, nicht zu verwechseln mit dem VME-Flag, das ist was anderes. Und unter AMD-Maschinen ist es das SVM-Flag. Und wenn die da sind, dann habe ich gewonnen. Wenn nicht, dann leider nicht. Es gibt auch die zweite Möglichkeit, AMD unterstützt ab Dual-Core alle Prozessoren ab Dual-Core unterstützen bei AMD VT. Bei Intel ist es leider Gottes ein wenig komplizierter. Bei Intel habe ich etwa 50% der Prozessoren, die es können und 50%, die es nicht können. Das ist ein bisschen ein Glücksspiel. Man muss gegebenenfalls auf der Intel-Seite nachgucken, ob der Prozessor, den ich gerade habe, das kann. Man kann davon ausgehen, je mehr Nuller am Prozessor hinten dran sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es funktioniert. Also das ist die einzige Regel, die ich gefunden habe. Und man kann davon ausgehen, dass Businessgerät durch die Bank das können. Also wenn ich sage, ich kaufe ein professionelles Businessgerät, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass der virtualisieren kann. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist der, die Virtualisierung in der Hardware alleine reicht nicht. Das Ganze muss vom BIOS unterstützt werden. Was aber bei den Business-Geräten in der Regel der Fall ist. Und bei den Servern sowieso. Also wenn ich jetzt Phenom habe, die können das ja allesamt, Opteron können das allesamt, AMD 64 Dual-Core können das allesamt. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Vielleicht so als dritter Mitbewerber, also bisher ist es ja immer so eine Ping-Pong-Sache zwischen AMD und Intel, gibt es jetzt einen dritten, der das auch kann, nämlich VIA. VIA hat ja momentan so ein bisschen vor sich hingeschlafen mit seinen C3 und C7 und haben jetzt ganz groß 2008 aufgelegt den VIA Nano-Prozessor. Das ist eine Konkurrenz zu der Atom-Architektur von Intel und die haben durchgängig VT-Unterstützung, die allerdings auch im BIOS von den Geräten unterstützt werden muss. Ganz wichtig, aktuelles Beispiel, wo es momentan nicht geht, es gibt einen Nano-Prozessor gestützten Netbook, nämlich den Samsung NX20, der hat Nano drin. Das BIOS hat dieses Flex momentan noch nicht. Das heißt, ich habe ein wunderschönes Netbook, was virtualisieren kann, aber das BIOS hat es halt nicht drin und deswegen kann man es im Moment noch nicht verwenden. Ist aber, denke ich, nur eine Frage der Zeit.
Wohin geht die Entwicklung? Was meinst du?
Also ich persönlich gehe davon aus, dass die Virtualisierungslösungen mehr oder weniger vor die Hunde gehen werden, bis auf KVM und VMware. Das ist meine Prognose. KVM, weil es einfach alle Vorteile von Xen, VirtualBox und was auch immer in sich vereinigt bei Intel-Architektur. VMware wird meiner Meinung nach deswegen überleben, weil auch die natürlich nicht blöd sind und natürlich diese freie GPL-lizenzierte Technik irgendwie für sich nutzen werden. Und zum Zweiten, die natürlich im Moment, denke ich, schon die komfortabelste GUI haben. Das heißt, einfach vom Bedienkomfort her haben die VMware den KVM-Leuten, denke ich mal, 4 Jahre voraus. Und deswegen werden sie, denke ich, weiter existieren. Auch wenn sie auch auf kleinem Feuer, denke ich, weiter brutzeln müssen.
Wo geht's bei KVM im Speziellen weiter?
Also ich denke mal, KVM wird massiv daran arbeiten, die aktuellen Limitierungen, die der Normalnutzer gar nicht wahrnimmt, also sprich aktuell limitiert auf 16 Kerne maximal in der Virtualisierung. Die Hot-Migration läuft noch nicht so richtig rund. Die GUI ist noch nicht so wirklich da. Ich denke, die werden einfach an diesen ganzen Baustellen weiterarbeiten und das wird ein relativ fettes Virtualisierungspaket werden. Ich denke, so wie das OpenOffice sich anschickt, das Office-Paket schlechthin zu werden, wird, denke ich, KVM das Virtualisierungspaket werden.
Gut, vielen Dank. Das war Oliver Rath.